Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jahr des Commander Koffers. Wir sind jetzt im Jahr 2022. Die Polls sind in. 2021 scheint eher nicht das Jahr des Tribals gewesen zu sein. Es war, glaube ich, zwischendrin bei 7-10. Jetzt ja gerade ist es 15-9, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Ich muss den Punkt conceden. Und um weitere schlechtere Predictions zu machen, wollen wir heute diese Folge aufnehmen. Und zwar mit den typischen zwei Verbrechern. Fritz.
Hallihallo, ich freue mich schon, weil es könnte ja sein, dass 2022 das Year of Tribal wird.
Und Jochen.
Hi. Und ja, es ist auch egal, was wir sagen, Year of Tribal, ja oder nein, weil wir wissen jetzt, wir sind 50-50. Schau ich mal, vielleicht lasse ich dann das Schicksal entscheiden im Lauf dieser Folge, wem ich mich zuschlage.
Ich bin so gespannt auf die heutige Folge und ich bin so gespannt auf dieses Magic-Jahr. Also ich war, glaube ich, noch nie so gespannt auf ein Jahr. Nicht unbedingt hyped, aber einfach unfassbar, unfassbar neugierig.
Naja. Ich finde es schön, dass du so gehypt bist, weil ich bin gleichzeitig relativ wenig gehypt, habe aber so eine Meta-Prediction für das ganze Jahr, aber mal schauen, ob wir da noch drauf kommen.
Ja, schlechte Predictions, gute Predictions, man wird sehen. Die erste wurde mir schon genommen, die ich damals aufgeschrieben habe, bevor die Spoiler kamen. Ja, Hidetsugu wird als Rakdos-Legende kommen. Das kann jetzt so, jetzt kann ich sagen, das kann jetzt jeder sagen in deiner Position. So.
Ich erinnere mich aber, wie du das mal erwähnt hast. Ich kann das in dem Fall confirmen, Freddy, dass diese Prediction dir jetzt nicht ex post irgendwie du gemacht hast, sondern ich weiß noch, du hast mal davon geredet. Und ich habe damals gedacht, mal gucken, aber. In dem Fall hast du recht behalten.
Ja.
Die Rules of the Game heute dass wir natürlich wieder jetzt diese Predictions machen. Und diesmal haben wir uns ganz genau aufgeschrieben. Das heißt, in einem Jahr bei unserer Jahresabschlussfolge 2022, Commander Kompass Folge 257 oder sowas, weil wir machen lauter Extra-Folgen dieses Jahr, werden wir diese Predictions judgen und uns, eurem Judgment natürlich wieder übergeben. Und das Hot-Take-Waffeleisen ist aufgewärmt. Würde ich sagen. Bin gespannt, was heute so rauskommt bei unserer Folge.
Ja, wir werden natürlich nicht über jedes Produkt gehen. Zum Beispiel, auch wenn die Commander Collection Black wahrscheinlich cool ist.
Oder nicht cool ist.
Aber wir wissen ja, was es ist. Also es ist wahrscheinlich ein cooles Produkt, aber dafür müssen wir nicht viel predikten. Genauso Double Feature. Wie wäre es denn, wenn wir direkt reinspringen und zwar mit den, wie sich herausgestellt hat in der Community-Umfrage, euren gehyptesten Set dieses Jahr, Kamigawa Neon Dynasty, um 1,2 Prozentpunkte mehr gehypt als The Brothers War.
Oh, damn.
Nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, bei Kamigawa, ich fand den Teaser richtig gut. Also das hat sofort so Blade Runner-Vibes erzeugt, was es ja wahrscheinlich auch tun soll. Ich bin immer noch skeptisch, was man meinem Magic antut, wenn es da halt so moderne Sachen gibt. Gleichzeitig ist, muss ich sagen, ein Cyberpunk-Setting ja eins, wo man problemlos, das sieht man ja auch an anderen Cyberpunk-Rollenspielen, problemlos sehr viele Fantasy-Elemente reinmachen kann. Weil wenn man dann einen Drachen sieht, kann das genauso gut ein Werbehologramm über der Stadt sein. Oder irgendwie eine durchgedrehte KI oder sowas. Also da kann ich mir so moderne Sachen noch ganz gut vorstellen und ich finde, was man jetzt sieht vom Look and Feel, ist das einfach, also zumindest glaube ich, echt was für die Augen. Auch wenn ich jetzt noch nie so der mega Kamigawa-Fan war und deswegen auch jetzt nicht direkt durchdrehe, wenn man jetzt wieder zurück nach Kamigawa kommt. Bisschen wie bei Fritz und Innistrad.
Wobei es ja ganz interessant ist, dass du das jetzt so rum sagst, weil bei mir ist es in verschiedener Hinsicht andersrum. Ich bin am Anfang enorm gespannt gewesen, fast sogar ein bisschen hyped auf Neon Dynasty. Ich kann mit diesem Cyberpunk-Look im Allgemeinen als Ästhetik generell sehr, sehr viel anfangen. Und jetzt, wo man aber so langsam anfängt, so ein bisschen mehr zu sehen von der Plane, weil die ersten Promo-Artworks, also dieser Baum, das ja wahrscheinlich der Oseu vermutlich gewesen sein darf, dürfte, sah super geil aus. Jetzt, wo so ein bisschen mehr eintröpfelt, bin ich mir gerade noch ein bisschen unsicher, weil zum einen diese Neon-Foil-Geschichten, die jetzt da diese Promos, ne, wo es dann irgendwie jede Karte in so 5 Versionen gibt, in verschiedenen Neonfarben oder sowas.
Es gibt nur eine. Es gibt nur Hidetsugu in den Farben. Ah. Die sind super selten.
Ach so, nur Hidetsugu. Okay, gut. Also das war so ein bisschen so, wo ich mir dachte, so, okay, keine Ahnung. Und jetzt diese Artwork, die man irgendwie, glaube ich, gestern oder vorgestern rauskam, von diesen Nezumi auf dem Motorrad oder sowas in der Art, von diesen Ratten-Ninjas, mit dem, die irgendwie mit so einem Trike rumfahren oder sowas. Also das ist schon so, sie gehen schon auf die 12. Und ich finde das super mutig und super spannend. Aber da kommt auch gleich meine erste Prediction, weil es muss irgendeine Lore-Erklärung geben, warum Kamigawa vom Rest des Multiversums abgetrennt ist. Weil ansonsten, also so, warum soll ich noch jemals irgendeinen Ixalan-Menschen mit einem Bogen und Pfeil und Bogen ernst nehmen, wenn ich einfach rüberwalken kann auf Neon Dynasty, mir 100 Laserguns einpacke und walke mit denen zurück und baller einfach alle Dinos über den Haufen. So, warum soll ich...
Habe ich mich auch schon gefragt.
Also es muss da irgendwie... Also das ist meine Prediction. Es wird irgendein komisches Plot-Device geben, was erklärt, warum Kamigawa irgendwie vom restlichen Multiversum zwar Teil ist, aber irgendwie abgesperrt ist, abgeschlossen ist.
Ja, ich glaube, da hat der Jochen doch eine Lore-Idee gehabt vorhin, bevor wir geredet haben, was das sein könnte.
Hatte ich das zu Kamigawa?
Ja, mit dem Wanderer und Tesseret.
Ach, ja, da ging es aber eigentlich mehr darum, dass ich mich gefreut habe, dass die beiden zurückkehren. Und ich weiß halt nicht, was Tesseret macht. Also man weiß halt bei Tesseret, dass er Zugriff hat auf so, also sehr, sehr viel Magitech. Aber ich würde schon bei Fritz sein, dass ich wirklich man braucht eine Erklärung, warum, also wie das gehen soll. Weil wenn du jetzt sagst, okay, es gibt unterschiedliche Zeitlinien, dann hast du halt wirklich das Problem. Ein Kamigawa-Mensch mit einer Laserknarre reicht halt aus, um in Dominaria 5 Königreiche zu übernehmen.
Nee.
Cool. Ja, vor allem, wenn du Zeitanomalien, wenn du dann Zeitanomalien drin hast, dann hast du ja wieder das Problem, dass du dann damit zu jedem beliebigen Zeitpunkt in eine andere Plane rein könntest und dann wäre nochmal alles viel komplizierter. Also wenn ihr das da draußen schon wisst oder eine coole Theorie habt, dann sagt mal Bescheid, aber es wird wahrscheinlich was mit Tesseret und irgendwelchen, hatte der nicht die Planar Bridge sogar in seiner Brust? Also es wäre theoretisch gesehen möglich, dass es damit irgendwas ist und mit dem Wanderer, der ja sowieso immer rumspringt, wenn sie sich nicht konzentriert. Vielleicht ist das einfach eine Verknüpfung aus diesen beiden Sachen, aber ich könnte mir jetzt ums Verrecken kein Gerät vorstellen, das das macht.
Ja.
Wie die Immortal Sun oder so.
Vielleicht kommt man auch gar nicht so leicht nach Kamigawa hin. Vielleicht ist das ja auch so eine Sache, dass sie irgendwie sich abgeschlossen haben, die Kami. Ja,
irgendwie sowas.
Nach den Kami War.
Man kann ja davon ausgehen, ich weiß jetzt nicht, wie früh wir auf dieses Prätoren-Thema schon kommen wollen, aber wir können ja davon ausgehen, dass mindestens einer der Prätoren, oder es würde sich anbieten, dass die Phyrexianer irgendwie auf dieser Cyberpunk-Plane
glaube ich, ne, den Kamigawa.
Ach echt?
Ich glaube, ich nenne den Kamigawa.
Also ihr glaubt, das sind keine Prätoren?
Nee.
Ich glaube, es ist Jin Gitaxias. I'm on the record now.
Ich glaube nämlich, Kamigawa ist halt wirklich als One-Off, wir wollen, wenn es nicht funktioniert, wieder abhauen, Wizards. So, wenn es diesmal nicht funktioniert mit diesem Out-There-Cyberpunk, da wollen wir halt keine lasting ties haben zu dieser Plane. Oder zu dieser Cyberpunk-Ästhetik.
Aber das könnte ja sein. Also ich meine, Kaltheim kannst du ja auch als One-Off haben und da war trotzdem Worin Klecks.
Ja, aber es kann halt sein, dass wir auch kalt. Ich glaube, es ist mehr, dass wir zu Kaltheim zurückkommen als zu Neon Dynasty. Für mich sieht es halt sehr positiv aus. Es ist ein bisschen so. Mein großes Problem mit Neon Dynasty war halt die Frage, so, wie sehr gehen sie rein? Zum Beispiel das mit den Nezumi auf dem Trike habe ich gar nicht gesehen. Das Bild. Ich kenne nur den, der da in diesen Pillars lauert. Das Artwork. Nee, ich meine, Nezumi ist, das ist der Grund, weswegen ich mich auf New Capenna freue, weil Ratten sind halt einfach süß und amazing.
Das hätten wir wissen müssen, Fritz.
Ja, warum du dich auf Neon Dynasty freust, meinst du? Du hast gerade, glaube ich, New Capenna gesagt. Kommen wir gleich
ja, nach. Ja, genau. Vielleicht jetzt New Capenna auch Ratten. Das wäre auch super. Ich würde es unterstützen. Year of the Rat.
Ist es Year of the Rat jetzt?
Nein, das war das letzte.
Okay.
Nee, vorletzte. Aber an sich, es sieht positiv aus. Viel, was ich Angst gehabt habe, war eben, dass die Karten aussehen wie dieser Kaito. Dieses extreme, übertriebene Cyberpunk-mäßige, wo halt dann eigentlich kein wirklicher Bezug mehr zu irgendwas, was ist. Aber mit diesen Drachen, wie wir jetzt gesehen haben, und Hidetsu, das passt, das fügt sich alles schon eher in so eine Art, statt Cyberpunk, sage ich mal, Shadowrun-Ästhetik ein. Und das funktioniert ja, weil es ja auch so Fantasy und Zukunft mischt.
Ja, also ich bin auch voll am Start für den allgemeinen Look. Ich habe gerade in unseren Chat dieses Bild von diesem Motorrad Nezumi rein gepostet. Das scheint mir auch irgendein comic-mäßigerer Grafikstil sein, von entweder vielleicht irgendwie einem reinen Promotional-Ding oder einer alternativen Artwork. Ist aber wohl eine offizielle Promo-Artwork. Und ich frage mich halt so ein bisschen so, okay, ja, ist halt cool, lieber Jeskai Mönchsmeister, wenn du halt krass viel Kung-Fu kannst, aber ich überfahre dich halt mit meinem Motorrad. So, das ist schon so ein bisschen so Cognitive Dissonance irgendwie. Das
könnte ja auch in Infinity reinpassen, oder?
Könnte es. Ich meine, da haben wir, wie ist die vorhin genannt, die Space-Seegurke?
Ja.
Dieses komische Alien auf den Booster-Packs drauf.
Ja.
Es könnte, wisst ihr, wie das aussieht? Wie ein Werbemaskottchen, das in Neon Dynasty an so einer Hauswand ist.
Hm. Ja, das
dann sein. Lacht und dir so ein Booster runterreicht, so halb 3D-mäßig.
Aber jetzt kommen wir zu einem, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal zum nächsten Set. Wie schon gesagt, Infinity kommt am 1. April und ich gebe gleich zwei Predictions ab. Kurz meine Meinung, mehr Schocks, yay. Ich finde die Blackboard-Idee blöd. Und wegen dieser Blackboard-Idee, glaube ich, wird sich nämlich irgendwas durchslippen, was eben dann zu einer Chase Rare wird, wie der nächste Hullbreacher oder sowas, der Hullbreacher 2.0. Und der wird sich irgendwo verstecken, dadurch, dass sie dann sagen, hey, wir können dann diese Designs doch Blackboarder machen. Und Fritz,
guck, jetzt zeigt sich, ja, Freddy, gut, dass du, oder witzig, dass wir unsere Predictions nicht gegenseitig gelesen haben, weil das wäre genau auch meine Prediction gewesen. So, ich habe predicted mindestens eine massive Commander Chase Rare oder Staple Karte in diesem Infinity Blackboarder Set und vermutlich gleich noch eine mit einem vollkommen albernen Artwork und Namen und die aber dann irgendwie so als Joke gemeint ist und halt voll bastet es einfach und dann irgendwie 10.000 Euro kosten wird.
Ja.
Also das nicht, aber sagen wir mal so 30 oder so.
Ich glaube einfach, da wird echt was durchslippen. Und meine zweite Prediction ist gleichzeitig, kommt am 1. April es Furby Secret Lair und ich meine es halt ernst, weil Hasbro gehört Furby, Hasbro, es gibt gerade diesen riesen Furby-Craze mit diesen Long-Furbies. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht kommt.
Ja, da wäre ich nicht überrascht.
Es gibt sogar irgendeinen Kurzfilm mit superbösen KI-Furbies, die so eine Mall zerstören.
Also alle Furbies?
Ich habe ihn noch nicht angeguckt. Alle Furbies, aber es gibt einen riesigen Furby.
Ah.
Zu eurer Prediction passt ja auch ganz gut auch dieses, weil ich habe mir das vorher mal angeschaut, wie man jetzt erklärt, warum das Blackboarder ist. Und ja, wir wollten ja damals nur, dass es nicht turnierlegal ist, aber eigentlich haben wir ja nie gemeint, dass es für die Eternal-Form jetzt nicht ist. Und natürlich, da weißt du auch genau, wo sie hinwollen. Es sind ja momentan die Dinge, die halt die Kohle abwerfen, die Eternal-Form jetzt. Halt vor allem Commander. Deswegen schließe ich mich eurer Prediction ganz pragmatisch an, weil warum sollte man dann nicht eine massiv mächtige Karte da reinballern, jetzt wo man es kann? Also das ist einfach nur we do because we can.
Der Ragavan Side Extortionist.
Was ich da auch sagen muss, so was ich hatte bisher immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu den Unsets, weil ich fand an sich das immer sehr witzig. So die Spoiler-Season, zumindest von dem letzten, fand ich enorm witzig von, ich weiß nicht mehr, welches war das, Unstable, genau, mit diesen Super-Villain-Factions und dann die Azorius hatten dieses Automaton, das irgendwie so theoretisch dein Commander sein konnte oder sowas in der Art. Und
das
die
ist noch
Spice,
eins davor,
die
Demir also
Spice
noch,
und so.
Dazwischen waren auch die mit den Eichhörnchen.
Ah,
aber
ja,
ich weiß,
ja,
was du meinst, das mit
Ex-Master. Genau, also dieses eine, das letzte große Draftable-Set halt eben, also nicht irgend so ein, nicht so ein kleines. Und das, ich fand das immer cool und ich war damals war es ja, glaube ich, auch so, dass sie bei diesem Set hat das Rules Committee gesagt, für so 2 Wochen oder einen Monat oder sowas ist jetzt alles mal Commander-legal, so knock yourself out. Aber dadurch, dass ich schon wusste, dass es nicht dauerhaft Commander-legal sein würde, habe ich mir keine Karten davon gekauft, weil ich halt nicht regelmäßig genug Magic gespielt habe zu der Zeit oder es vielleicht auch allgemein nicht regelmäßig genug dazu komme, dass sich das halt lohnen würde. Und halt jedes Mal wieder Rule Zero und dann musst du Leute finden, die auch ein Undeck haben und so. Und an sich finde ich die Designs aber teilweise halt schon echt sehr funny. Also ich hoffe, dass es nicht irgendwie unlustig bastete Karten werden, die Leute nerven. Aber so die Grundidee, dass es blackboardet ist, ich sehe sie ein bisschen kritisch, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ich kann schon auch verstehen, dass es witzig ist, Karten zu haben in so einem Set, die irgendwie länger relevant sind für einen, als nur für einen Pre-Release oder nur für einen Draft, den man mal mit denen macht. Und das und nimmt dann so ein bisschen auch vielleicht den Preispoint weg, wenn dann coole, cool aussehende Basics drin sind, wie das bei manchen früheren Ansets der Fall war, wo quasi die Basics die das Einzige waren, wie du dein Geld irgendwie recuperaten kannst. Und das kannst du jetzt vielleicht auch anders. Und ja, klar, gut, jetzt sind es die Shocks, aber ich bin voll am Start. Für die Shocks bin ich übrigens voll am Start. Ich finde, die sind ja auch so ein bisschen kontrovers, die Artwork. Aber ich liebe die. Ich finde, die sehen saugeil aus. Und ich finde auch, dass die total reinpassen in bereits existierende Decks. Und es sagen ja Leute, dass die vom Look her irgendwie nicht zu Magic passen. Aber, kleiner Tipp, guckt euch mal von Homeward Path das Artwork genauer an. Da sieht man auch so einen Mond oder irgend so einen Jupiter-artigen Planeten drauf. Und ist auch jetzt nicht so, dass es das in Magic noch nie gegeben hätte. Also vom Look her, finde ich, passen die. Ich würde die sofort in meine Decks reinmachen.
Ich habe halt zwei Artworks, mochte ich überhaupt nicht. Aber das war einfach bloß persönlich mein Geschmack.
Für mich ist auch ganz persönlich, also was Gutes an der Blackboarder-Sache, es erspart einem halt jetzt diese Rule Zero-Diskussion, die dann sowieso eigentlich immer dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ja klar kannst du die Karte spielen, wieso nicht? Also das gibt's ja bei No Means ist ja da sowas, hat Eddie das gespielt? Und dann eben auch dieser Ex, den du meintest, dieser super Geheimagent und diese Superschurken, die sind ja auch alle cool und die kann man eigentlich ganz gut in Commander spielen. Man hat halt dann pro forma noch diese Diskussion vorher, darf ich den jetzt spielen oder darf ich nicht spielen? Dann sagen meistens alle, ja, wieso nicht? Und dann, ja, das ist halt jetzt vorbei.
Bei No Wobei der Expo ziemlich broken war, habe ich gehört. Also der
kann recht unspaßig. Aber gut, es gibt auch so viele nicht-silber-bordert unspaßige Commander.
Ich mag einfach bloß die extra Distinction nicht, weil manche Karten sind jetzt da erlaubt und manche nicht. Und die haben jetzt dieses Icon-Symbol, dieses so. Das ist nur das extra ist Zeug. Wir haben schon viel zu viel Karten und Überlastungen und jetzt muss da noch Distinguished werden und das killt einfach ein bisschen meinen Hype mit dazu.
Voll. Da bin ich bei dir. Also ich finde das auch irgendwie über diese Watermark-Lösung, also quasi für die Leute, die das nicht genau verfolgt haben, alle Karten im Set sind schwarzrandig, nicht alle sind aber legal in Eternal-Formaten. Die haben nämlich unterschiedliche Wasserzeichen, also dieses kleine Glitzer-Ding unten in der Karte. Und an dem kann man halt erkennen, manche von denen haben so eine Eichelchen-Form und eine andere Form. Und manche von denen sind halt legal und andere nicht. Und wenn ihr jetzt verwirrt seid, dann ist das ganz normal, weil das wird halt, das ist halt enorm verwirrend. Und ich finde so ein bisschen, das ist meine persönliche Meinung, Wizards hätte da auch einfach sagen können, hey, also dann gehen wir halt all the way, wenn wir eh schon wollen, dass dieses Set von den Leuten gespielt wird und gekauft wird, lass halt das ganze Ding legal machen und dann kannst du halt nicht irgendwas machen, wo auf dem Kartentext irgendwie steht, jedes Mal, wenn du eine Konfettikanone abfeuerst, dreh dich dreimal im Kreis und für jeden D20, der dir dabei aus der Tasche fällt, machst du einen Schaden oder sowas in der Art. Weil so, das ist halt so, das finden auf der Welt vielleicht so Mark Rosewater und noch so fünf Leute witzig, würde ich jetzt mal sagen. Und für alle anderen, für den Rest der Menschheit war so dieser Joke so, war halt witzig, aber ist halt mittlerweile so das siebte Unset und irgendwie so funny finde ich das jetzt nicht mehr, irgendwelche Karten so, mach den Hokey-Pokey-Tanz oder so. Ja, okay, also haben wir auch, also kann ich persönlich jetzt auch mittlerweile, kann ich auch drauf verzichten so.
Es ist halt halbherzig, weil auf der einen Seite will man halt, also man möchte ja, dass es legal sein kann für die Eternal-Formats und deswegen will man ja dann scheinbar eben nicht diese Karten, wie du gerade meintest, erlauben. Aber dann entweder lässt man sie halt sein oder man macht ein ganzes Set drumherum, denn in den Eternal-Formats wie Commander, was ja jetzt wirklich ein großes Ding ist für Wizards, kann man auch diese Karten spielen, wenn man sich vorher mit den Leuten unterhält. Ja. Es ist halt nur nicht rein regeltechnisch ohne Diskussion möglich.
Vielleicht ist das ein guter Moment, bevor wir zu Nuka Penna gehen, für einen kleinen Call to Action, vor allem an die Leute, die auf YouTube uns zugucken, weil natürlich wie immer liken und subscriben, aber ihr könnt mal kommentieren, ob ihr zu Infinity ein Spiel oder Exil haben wollt. Weil ich glaube, das wissen wir noch gar nicht, ob wir da eins machen. Bisher zu Spaßsets hätten wir eigentlich nichts gemacht, zu Sachen, die nicht Commander legal sind. Bei Infinity ist jetzt 50-50 und wenn wir eins machen, machen wir das zum ganzen Set, machen wir es nur zu den Commander-legalen Karten. Lasst uns einfach mal wissen, was ihr davon haltet oder schreibt uns auch gerne auf Discord, Twitter und Facebook und wie sie alle heißen.
Oder auch vielleicht eine andere Set-Review-Idee könnt ihr auch gerne hinterlassen.
Stimmt, wir könnten zu Infinity uns auch nochmal was Spezielles überlegen. Ja. Und natürlich, das werden wir nachher nochmal sagen, kommentiert natürlich auch, auf welches Set ihr euch am meisten freut dieses
Auf jeden Jahr. Fall.
Ich freue mich am meisten auf Nuka Penna.
Genau. Und der Grund, weswegen sich Fritz am meisten auf Nuka Penna freut und ich auch sehr viele Leute kenne, kann mit einem einzelnen Wort beschrieben werden. Das hat gar nichts mit irgendwelcher Ästhetik zu tun. Schatz.
Ja, Fritz, Art Deco ist geil. Art Deco, es gibt wenige universelle Wahrheiten auf dieser Erde. Ich weiß das, weil ich habe Philosophie studiert. Ich bin Experte, was universale Wahrheiten angeht. Es gibt sehr wenig davon, aber eine dieser wenigen universalen Wahrheiten ist, 2021 war nicht das Year of Travel. Nein, Scherz, das ist immer noch umstritten. Eine dieser universellen Wahrheiten ist, Art Deco ist halt einfach geil. So, es gibt niemanden auf der Erde, der Art Deco nicht ästhetisch gut findet. Es gibt niemanden. Wenn da irgendjemand das nicht gut findet, dann schreibt es in die Kommentare oder sagt uns Bescheid. Aber ich wette, niemand wird das schreiben.
Der Historiker in mir sagt jetzt, wenn es niemanden auf der Welt gibt, der das nicht gut findet, warum sind wir nicht mehr in einer Art Deco-Zeit?
Ja, wegen McDonald's und dem Kapitalismus, ist ganz
klar. Ah, genau.
Okay, verstehe jetzt. Ich freue mich auch schon drauf. Also das ist, der Look ist top.
Naja, bei mir ist halt das Problem, diese Crime City-Thematik, die das alles hat. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich da jetzt zum Feind mache, aber ich vertraue die Wizards nicht an, so sehr. Das liegt aber nicht an dem Magic-Team, weil das Magic-Team könnte es vielleicht machen, bloß das Problem ist, D&D hat historisch dieses Setting underperformed, deswegen es auch so viele andere RPGs gibt, die eben ein Crime-City-Thema haben und das viel besser machen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel erst letzte Woche Blades in the Dark bestellt, was ja direkt dieses Crime-City-Thema als Pen and Paper hat. Und Dungeons and Dragons hat das einfach bis jetzt konstant underdeveloped gehabt. Und es kann natürlich sein, dass die Magic-Entwickler das machen, aber es hängt halt immer noch mit Wizards zusammen und das ist halt so mein großer Skepsis-Punkt.
Aber was genau macht dich skeptisch daran? Also inwiefern würdest du sagen, ausgerechnet Crime City traust du Wizards weniger zu als irgendwie Cyberpunk-Japanese-Zeug oder Dominaria United oder Brothers War?
Weil sie es immer so halbherzig machen, weil sie nie wirklich. Es ist zwar die Crime City Ästhetik da, aber die wollen nie wirkliche Verbrechen zeigen und sonstiges. So, es wird immer angedeutet und sowas, aber es ist nie diese Noir-Flair, weil nichts Gefährliches passiert. Und ich habe halt auch so ein bisschen die Angst, so, ja, es gibt diese krassen Drag Racer, Esper-Clan, die ganzen Autos machen. Aber statt dass sie irgendwie Schmuggler sind, wird es nur so ganz leicht so angedeutet und man sieht nie irgendwas oder einen Deal oder Bestechung oder sonstiges, sondern nur so, sie tun es halt, sie sind da.
Jochen, also wie bist du denn mit Nuka Penna? Was ist dein Status?
Ich verstehe Freddys Punkt, weil ich habe direkt, als Freddy das gesagt hat, kam mir das auch so in den Sinn. Das geht ja darum, dass das Grit and Glamour sind ja so die Stichworte. Und bei Grit ist halt das, was Freddy gesagt hat, zum Beispiel in den Batman-Comics, was ja eine massive Crime City abbildet. Also Gotham ist ja die Crime City. Das sind die besten davon, sind eigentlich die, in denen es richtig hart zur Sache geht. Also wenn Robin stirbt, zum Beispiel. Einer der Robins. und das ist halt.
Ups.
Nee, also,
we gotta get schon a new Robin.
ist halt mit dem zweiten passiert, außer wenn es nicht passiert ist, als er als Red Hood zurückkam, glaube ich. Nee, falsch.
Ja. Aber doch, das ist, er kommt dann zurück als bösartigere Verbrechensbekämpfer, aber auch als jemand, der dann Leute tötet. Aber das ist, was ich meinte, was, glaube ich, auch Freddy meint. Also, dass sie halt nicht so ja, dass halt das Crime nicht so richtig rauskommt, weil man möchte halt nicht Crime abbilden. Denn, das wäre mir wichtig, also ich möchte eigentlich schon, dass das gut gemacht wird, weil meine Prediction ist, weil sie gesagt haben, dass New Capenna was ist, was mit Elspeth Tyrell in Verbindung steht, würde ich sagen, dass da die Phyrexianer kommen und dass da auch für die Phyrexianer leichter ist, die Stadt, also mit noch weniger Aufsehen zu infiltrieren, weil es ist, glaube ich, relativ easy für einen Phyrexianer, irgendeinem Mafia-Clan anzubieten, dass man seine Feinde umlegt und gleichzeitig die Leute irgendwie verbessert. Und dass das da in so einer Stadt, die halt, wo man sagt, okay, geht bitte nicht auf von der U-Bahn 2 Etagen runter, sonst bist du tot, dass es da dann nicht auffällt, wenn da Leute plötzlich irgendwie so dunkles Öl in den Augen haben, das wär für mich einleuchtender als jetzt in Kamigawa.
Okay, also ich meine, gehen wir mal wirklich in Prediction City. Also erstmal will ich gleich wissen, was du dann glaubst, kommt nur ein Prätor oder mehrere, wenn ja, welcher? Aber mal, also findest du wirklich, dass in Neon Dynasty es auffallen würde, wenn Phyrexianer unterwegs wären? Da ist ja auch alles mit irgendwie Hightech und so weiter und New Capenna. Also ich würde sagen, auf beiden Planes fällt es nicht sonderlich auf.
Ja, da
auf Infinity würde es wahrscheinlich auch nicht auffallen.
Vielleicht also kommt das ist nur mal kurz, um das mit Cyberpunk zu sagen. Einer meiner Lieblings-Cyberpunk-Bücher ist Cthulhu-Punk. Der Grund liegt daran, dass, dass in dieser Zukunftsvision nicht mal die Cthulhu, weil jeder so abgebrüht ist und alles zerstören kann. Und ich glaube, hey, wenn sich irgendwie in die Prätoren in Neon Dynasty aufmachen, werden die so schnell kaputt getreten, dass sie gar nicht mal was machen können, weil irgendwelche Kami kommen und einfach denen das komplette Leben aussaugen.
Also es ist so, also zum einen vielleicht haben wir einfach unterschiedliche so grundlegende Bilder. Ich finde bei Cyberpunk, das hat für mich, das ist natürlich, das ist dystopisch in den meisten Fällen, aber es ist für mich nicht so klassisch dreckig dystopisch, eben wie so phyrexianischem Öl aus den Augen. Es ist auf eine andere Weise, es ist eher so marktwirtschaftlich dystopisch für mich. Aber du hast natürlich recht, man kann das auch in Cyberpunk-Szenarien einbauen, dass man das nicht entdeckt. Aber gerade so bei Art Deco passt halt was zum Beispiel wie Alice Norn mit so Porzellangesichtern oder so ziemlich gut rein. Wo du dann sagst, okay, das ist halt der neueste Trend, dass man jetzt so goldene Gesichtsplatten oder so hat, die dann verziert sind. Und dahinter ist halt leider ein scheiß Phyrexianer. Und alle denken, oh, der ist aber cool angezogen.
Also du glaubst, Alice Norn taucht auf New Capenna?
Ich würde, also Chingitaxias passt halt nicht. Warrenclex hatten wir schon. Urabras spielt keine Rolle dafür, weil der ist ja nicht wichtig für New Phyrexia. Also der wird nicht losgeschickt werden von New Phyrexia. Und Alice Norn ist halt diejenige, die, glaube ich, am meisten Spaß an Ordnung hat. Und Crime Syndicates sind ja, trotz ihrer bösen Seite, sind die ja immer noch geordnet.
Lawful
das
evil.
Ist, ja, die sind ja nicht chaotisch. Die haben ja ein übergeordnetes Ziel, nämlich für die Familie die Stadt zu übernehmen. Und das ist was sehr Alice Norniges. Ja, und ich weiß, dass ich damit mega daneben liegen kann, aber vor allem auch mit diesem, eben wie gesagt, mit diesem Art Deco, mit diesen Gesichtern und so, da kann man, glaube ich, viel machen, um sich zu verbergen als Phyrexianer.
Und haben wir dann nur sie, also nur die eine Karte mit dem Prätor, oder gibt es mehrere Phyrexianer-Karten in dem Set?
Ich glaube, es wird dann mehrere geben, weil ich glaube, gerade Alice Norn ist nicht so jemand, die allein infiltriert. Die hat dann schon Bock drauf, so eine Gang zu haben von Leuten mit Tommy-Guns und eben so Porzellangesichtsmasken. Und dahinter okay, wow, ist dann halt so ein
ich meine, Chingitaxis und Sheldred kann ja reinkommen und dann sind sie im Esper-Clan. Das ist der eigentliche Esper-Clan auf New Capenna. Und meine Prediction war ursprünglich eigentlich, die Leute werden sich über den Esper-Clan aufregen, weil der mit Vehicles zu tun hat und dann können wir die ganzen guten roten Vehicle-Support nicht spielen, weil Wizards keinen Plan hat, was sie mit dieser Mechanik zu tun wollen.
Okay, wow. Okay, Moment. Erstmal spicy schnell. Prediction. Wir müssen ein paar Sachen sortieren, weil du hast jetzt schon vorgegriffen, dass ja natürlich es schon confirmed ist, dass es ein dreifarbiges Set ist und wenn es nicht Shards werden, dann esse ich einen Besen hier live im Commander Kompass. Also ich stimme dir zu, dass es auf jeden Fall Shards werden müssen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Phyrexianer-Thema. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Alice Norn auf der Plane ist. Ich kann mir sogar vorstellen, Freddy, wie du sagst, dass es sowohl, dass es zwei Prätoren in einem Set sind. Ich bleib aber einfach jetzt mal, weil es witziger ist, bei meiner Prediction Chingitaxias in Neon Dynasty mit vielleicht irgendwie so 2-3 Dudes und Alice Norn dann mit 5-6 Dudes in New Capenna. Und jetzt aber zu den Farben. Dreifarbiges Set, endlich wieder. Die Leute wissen, drei Farben und ich, das ist so, wir sind Bros. Ich bin der Dreifarben-Sucker, ja. Die Leute sagen, Fritz, du bist langweilig, weil du spielst nur drei Farben und das ist irgendwie nicht so cool. Und ich sage, hier sind meine drei Farben, was willst du tun? Und ich freue mich so sehr darauf. Ich hoffe, es muss ein Chartset werden. Wenn es wieder kein Chartset wird, dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Weil, hier kommt meine Prediction, natürlich Triome Cycle vervollständigt, ist ja irgendwie eh klar. Und es wird endlich das Jahr, wo ich eine Grixis-Legende finde, mit der ich ein Deck bauen kann. Endlich, nach 4 oder 5 Jahren Wartezeit. Das ist meine große Hoffnung für Nukopenna. Neben all den anderen, wie geil das ganze Set einfach werden wird.
Es wäre so böse, wenn du nach dem Jahr 2022 immer noch nur mit dieser doofen Fluch-Commander-Frau aus Innistrad rumstehen würdest. Das würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind wünschen und dir natürlich erst recht nicht.
Ja, a man can take only so much.
Ich weiß halt, dass es halt irgendwas mit Dämonen gegen Engel, Elspeth gegen Obnixilis geben wird, das wissen wir. Ich hätte gedacht...
Obnixilis zum Beispiel passt sehr gut zu Phyrexianern, weil Obnixilis jemand ist, der alles aufgeben würde und ganze Welten opfern, damit er irgendwie mehr kriegt.
Ich hätte nur gedacht, es wäre bereits confirmed gewesen, dass es Shards sind.
Also ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe jetzt vor der Folge extra nochmal geguckt. Es ist geconfirmed 3-Color-Set.
Ja.
Aber dass es Shards sind, soweit ich weiß, ist noch Spekulation. Kann sein, aber dass es tatsächlich confirmed ist, aber ich habe nicht, also ich habe mir vorhin nochmal so die MTG-Fan-Wikipedia-Seiten dazu durchgelesen und so, und da stand es mit Obnixilis drin, was, das ist confirmed von Mark Rosewater, was ich ja gar nicht gecheckt habe bei dieser ersten Promo-Arbeit, Artwork. Matthias kann sie vielleicht kurz einblenden. Dass das Obnixilis ist.
Ich auch.
Ich dachte
also,
oh, Thanos, cool.
Und ich dachte, soll das deren Batman sein oder was? Und ich habe auch Obnixilis nicht erkannt.
Ja, irgendwie, also ich fand das cool aus, aber das hatte ich dann irgendwie erst heute gecheckt und dass das eben, dass schon beim Stream gesagt wurde, die Plane hat eine besondere Bedeutung für Elspeth, finde ich auch interessant. Und meine Frage, Freddy, an dich wäre jetzt, gilt deine Prediction von letztem Jahr noch, dass Elspeth jetzt als Boros-Karte zurückkommt?
Die machen nichts Interessantes mit ihr.
Also deine Prediction ist, dass sie langweilig wird?
Ja.
Okay, dann ist das auch hiermit offiziell vermerkt.
Was übrigens noch kurz zu Nukopenna zu sagen ist, ist es auch nicht nur deswegen wichtig, weil es einfach cool aussieht. Also kann man ja davon halten, was man will. Aber es ist auch deswegen wichtig, weil das der erste Fall ist, wo jetzt die Secret-Lair-Karten in einem Set auftauchen. Nämlich die Stranger Things-Karten werden in den Set-Boostern drin sein. Also eine Karte in 8, so ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr.
In ihrem Und neuen Skin oder in dem Stranger Things-Skin?
In dem, sollten in dem Nukopenna-Skin drin sein.
Ach cool, okay.
Also sie haben ja schon gesagt, dass die rebranded sind. Und dann wird es die da geben. Also wir haben jetzt in dem Set eine direkte Verknüpfung mal zwischen Secret Lair und einem Set.
Wollen wir weitergehen oder gibt es zu Nukopenna noch wichtige Dinge?
Nö.
Jochen, hast du früher mal Baldur's Gate gespielt?
Da fehlt uns jetzt Maurice, der könnte mich dafür schimpfen, dass ich die Baldur's Gate-Spiele nicht so sehr mag, weil ich mag rundenbasierte Sachen und ich mag Echtzeit, die man pausieren kann, nicht so gern. Aber klar, Baldur's Gate, das ist die eine Spieleserie, bei der alle Leute D&D gespielt haben, ohne dass sie jemals wussten, dass sie D&D gespielt haben. Auch wenn das auf der Packung drauf stand.
Tell me you've played D&D without telling me you've played D&D.
Ja, das war halt so, ja, du hast doch auch schon Baldur's Gate gespielt. Was? Das gehört auch dazu, ja? Das ist also mit die wichtigste Stadt.
ja, Baldur's Gate ist eine Stadt.
Ja, Baldur's Tor ist eine Stadt. Eine
ich
riesige
dachte, es wäre ein Tor.
Ne, die Stadt
ist. Es heißt Gate, es heißt nicht City.
Ja, die Stadt ist ja so ein bisschen der Übergang.
Sinn. Es ist das Tor zu. Das gibt es doch auch durchaus in deutschen Städten.
Ja.
Es gibt zum Beispiel irgendeine deutsche Stadt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst, die ist das Tor zur Lüneburger Heide. Es könnte Celle sein. Ich weiß es aber nicht genau. Aber ja, Commander Legends Battle for Baldur's Gate, darauf willst du natürlich hinaus. Und ich habe schon irgendwie Bock. wenn die Würfel nicht wieder zurückkommen.
Kommen schon zurück, oder?
Ja, das, ich glaube, die kommen zurück.
Was ist da unsere also, Prediction? Haben wir unterschiedliche? Also ich so würde sehr, mich sehr wundern, wenn es keine
so sehr ich ja gäbe. Baldur's Gate respektiere als Spiel. Ich habe es auch noch nicht fertig gespielt. Baldur's Gate 1 und 2. Ich kenne mich ein bisschen mit der Story aus. Es gibt bessere Dungeons & Dragons Spiele. Und
das ist der Punkt, wo die Leute jetzt abschalten.
Ich glaube, der Commander Legends Part wird carryen. Der Commander Legends Part wird carryen, weil ich glaube, es wird einfach zu viel Overload sein, auch mit dem letzten Set, wo es ist zwar gut angekommen, aber nicht so überwältigend gut. Das D&D-Set kam mir so vor. Das war auch in der 2021 Prediction so eines der, wo weniger Leute damit zufrieden waren. Also das war auch Teil der Umfrage. Falls jemand den Umfragestream noch anschauen möchte.
Also ich glaube, der Grund, warum Leute mit dem Set im Nachhinein nicht so ganz zufrieden waren, ist, hat damit zu tun, dass es ja eigentlich ein Core-Set war. Und es war aber von der Aufmachung so cool, dass man nicht wirklich auf dem Schirm hatte, dass das eigentlich ein Core-Set ist. Und die Leute haben ein volles, richtig cooles Magic-Set erwartet und waren dann ein bisschen enttäuscht, dass es sich eher an Einsteigerinnen und Einsteiger gerichtet hat. Und ich glaube, Commander Legends habe ich eigentlich keine wirklich massive Kritik daran mitbekommen. Also das wurde durch die Bank sehr, sehr gut rezipiert, ist mein Eindruck gewesen. Ich persönlich fand Commander Legends eins der bahnbrechendsten Produkte bisher in der gesamten Geschichte von Magic. Also das war eigentlich ein Paradigm-Shift, finde ich, nach wie vor. Und deswegen bin ich für das Nachfolgeprodukt sehr gespannt. Also ich finde, Commander Draft ist super geil. Und mit ein bisschen Daumen drücken kommt Commander Legends an irgendeinem Punkt, wo man sich vielleicht wieder in einem Biergarten treffen kann, um mal zu draften und nicht irgendwie wieder diese Pandemie sogar die Biergärten unbesiedelbar macht. Und dann habe ich Arsch Bock drauf und dann kann ich sogar mit Baldur's Gate leben, auch wenn ich persönlich jetzt nicht ein zweites D&D-Set gebraucht hätte. Ich fand es einmal cool, es war irgendwie witzig. Ich mag auch den ganzen Flavor, selbst als jemand, der nicht so sehr tief drin ist in der Materie. Aber ich hätte jetzt nicht noch mal, ich hätte es cooler gefunden, glaube ich, wenn sie mehr alte, obskure Legenden aus Magics Geschichte und kleine Easter Eggs aus irgendwelchen Flavortexten als Legenden zurückgebracht hätten, anstatt irgendwelche D&D-Charaktere aus Baldur's Gate, die mir halt persönlich nicht viel sagen werden vielleicht.
Das geht mir genauso. Das ist so ein bisschen, also ich finde es halt schade, dass sie die Chance verschenkt haben, dass wir jetzt halt eben wieder diese Leute kriegen, die im Flavortext nur zweimal erwähnt wurden. Sie machen es halt, sie wollen halt natürlich die D&D-Spieler haben, die D&D-Fans, und dafür geht so ein bisschen der Magic-Faktor runter. Es wird trotzdem wahrscheinlich ein sehr, sehr cooles Set. Und ich habe so eine kleine Prediction-Hoffnung, dass diesmal aber dann die Party-Mechanik zurückkommt. Bitte. Die soll ja nicht so verhungern, Zendikar Rising. Ich finde die eigentlich cool, aber man kann halt nichts damit machen. Und ich hätte schon gern, dass die funktioniert. Weil
vielleicht war die Aussage dann damals, ja, es war ein Testlauf für D&D. Ja, es war ein Testlauf fürs andere D&D-Set.
Also ich freue mich, wenn es passiert. Es ist ein Minuspunkt für mich, wenn es am Ende des Jahres nicht passiert ist. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn die Party-Mechanik mal irgendwie ein bisschen Leben kriegt. Ein bisschen mehr, gerade für Commander. Deswegen sage ich, die kommt zurück aus Hoffnung.
Ja, ich habe einfach zu wenig Meinung über das Set, weil Commander Legends, das große Problem waren halt individuelle Karten. Hullbreacher wurde gebannt, niemand mag Jeweled Lotus damit spielen. Es ist zwar da und man hat sich drin gewöhnt, aber ich glaube trotzdem wären Leute zufriedener, wenn die Karte einfach nicht da wäre. Aber, ja, was soll
man sagen? Wie heißt der schwarze Typ nochmal?
Opposition
der
Agent. Klaut.
Der ist doch top. Der ist doch, also.
Naja, nee, der wird auch in manchen Online-Gruppen gebannt, weil einfach keiner Bock hat, das Zeug dann zu machen. Und das ist dann ja, 90%, gut, okay, wie man gerade spielt mit Spelltable und so. Deswegen hat er auch nicht mal so wirklich den fairen Test bekommen, wegen eben Spelltable wird er von vornherein gebannt, weil schau mein Deck durch, oh, ich brauche irgendeine Liste. Ich habe jetzt leider keine auf Moxfield, sieht scheiße aus. Naja. Aber also, wir gehen langsam über Zeit und deswegen gehe ich direkt mal, glaube ich, zu den interessanteren Sets und das ist halt einfach Dominaria United.
Dominaria United.
Mhm.
Da bin ich im Fußballverein.
Ja, Dominaria United. Hey, hey, hey. Dominaria ist nur einmal im Jahr. Stimmt nicht, diesmal zweimal. Ich bin gespannt auf den Storystrang, den sie dafür haben. weil
man weiß noch gar nichts, ne,
wenn man was da gar passiert. Nichts weiß, und, nee. Aber man weiß
das
ja, was
ist natürlich ein
was das nächste
großes
Set
Mysterium.
Ich glaube, und ich gebe dafür meine Prediction an, es wird wahrscheinlich Richtung Phyrexianer hindeuten. Ich meine, wir denken, er kommt in New Capenna oder die ersten Anzeichen. Dominaria United, Dominaria ist quasi fast eine Art Phyrexia-Set. Und wir wissen, dass Rona existiert. Rona, the Disciple of Gix. Gix ist auf Dominaria. Das haben wir jetzt schon seit 3-4 Jahren bestätigt bekommen. Und ich glaube auch, dass Gix der Main Villain oder die nächste Driving Force wird auf Dominaria United. Es kann sein, dass wir vorher schon die Prätoren sehen, aber ich glaube, Dominaria United wird ein wirkliches Phyrexia-Set. Und ich glaube, das ist eine andere Prediction, einer der großen Crossover-Sets, die nächstes Jahr kommen werden, ist Phyrexia versus Phyrexia. Die ursprünglichen Phyrexianer gegen die Prätoren.
Als du das eingeleitet hast, weil wenn sie Gix bringen, also es ist jetzt halt wirklich nur hypothetisch, aber wenn sie Gix bringen, dann haben ja auch Leute wie Elish Norn ein massives Problem, weil Gix ist, der hat halt die DNA des Yawgmoth Dominaria in sich. Und das beugt sich nicht dem neuen Plan, denn die dienen halt nur sich selber oder Yawgmoth. Und das ist, Elish Norn ist halt weder Gix noch Yawgmoth. Das heißt, es kann sein, dass Dominaria eben United sich gegen, wie es ja schon mal war, so das ist ja das Gefährliche an den Phyrexianern, dass die aus so Schläferzellen relativ schnell eine sehr große Bedrohung bilden können, dass die sich dagegen stellen müssen und dass dann halt quasi sich hinter dieser Invasion nochmal die Tore öffnen und dann rumpeln halt Elish Norns Porzellanritter in die in die eher organischen Horden von Gix rein.
Weil die Frage ist, was united sich dann auf Dominaria? Weil Dominaria sieht aktuell schon ziemlich united aus. Es sei denn natürlich, man nimmt entweder die Kabal her, dass die sich mit irgendjemanden verbinden, was ich nicht glaube. Und ich glaube eher,
Dass die sind auch durch.
Gix mit Ding sein wird. Mit Khan, um dann die eigentlichen Prätoren zu beenden.
Also ich muss zugeben, dass ich vor dieser Folge eine Prediction gemacht habe und ich muss, glaube ich, aus Ehrengründen bei dieser Prediction bleiben und sie öffentlich machen, aber ich vermute schon jetzt, dass sie völlig falsch ist, weil eure Sachen sind viel, viel plausibler. Wo fange ich an? Ich sage jetzt mal meine Prediction und dann sage ich, warum ich mehr euch glaube. Meine ursprüngliche Prediction war die, Dominaria United ist ein sozusagen ein Scheme von Wizards, wo sie uns so in Sicherheit wiegen wollen und sie sagen nichts und sie geben diese nichtssagende Promo-Artwork drauf, wo irgendwelche Leute drauf sind, die man nicht kennt und so. Und dann, ja, ab und zu taucht ein Prätor auf, erst einer in Kaltheim, dann Jin Gitaxias in Neon Dynasty, dann Elish Norn in New Capenna und dann bei Dominaria United. Kurz davor gibt's dann auf der Website so eine Ankündigung, wo man irgendwie so diesen Namen sieht und dann gibt es so eine Animation und er dreht sich um und das Set heißt auf einmal irgendwie Phyrexians Attack oder sowas in der Art. Und dann wird das Set nur darum gehen, wie die Phyrexianer so eine riesige Invasion auf Dominaria machen und die Dominaria United Leute so irgendwie halt dagegen kämpfen und so weiter und dann ist das so der große Showdown. Natürlich glaube ich, dass diese Prediction, jetzt wo ich so drüber nachdenke, Quatsch ist, allein aus dem Grund, weil Wizards nie im Leben in einem Block den großen Showdown machen wird, ohne den groß anzukündigen. Also ich bin viel, viel mehr bei euch, dass dann in Dominaria United nochmal mehr Phyrexianer auftauchen und das vielleicht so eine Side-Storyline gibt. Also das mit Gix finde ich plausibel. Aber einfach, ja, weil ich jetzt versuche sozusagen hier irgendwie auch, ich muss bei meinen Predictions bleiben, deswegen bleibt meine Prediction, auch wenn ich sie schon fürchte, dass sie falsch sein wird, dass dann in Phyrexia wirklich so die fette, in Dominaria United so die fette, der fette Angriff der Phyrexianer losgeht. Okay, ich adaptiere sie ein bisschen, da geht er los und es geht schon alles los und so weiter. Und dann ist Timeskip, so Record Scratch, Brothers War, Background Info und dann geht es in 2023 weiter mit dem restlichen Fight, aber immer noch auf Dominaria.
Ja, das ist, wenn man ganz böse sein will, könnte man ja auch sagen, es wird nicht passieren aus zwei Gründen, aber also, komme ich gleich zu, wenn man ganz böse sein will, kann man ja auch sagen, Dominaria United, das kann auch passieren, wenn es unter der phyrexianischen Oberherrschaft United ist, denn es geht eigentlich nicht einheitlicher, als wenn man einmal completed ist, so als ganzer Planet, Das werden sie aber nicht machen, weil auch meine Prediction war, dass die Phyrexianer da zurückkommen werden, weil Dominaria und Phyrexia gehört halt zusammen. Das ist wie Urza und Yawgmoth oder die Wetterlicht und Yawgmoth. Das sind halt so zwei Gestirne.
Oder andere und sie Dinge werden aber, Dominaria und Yawgmoth.
Ja, es ist halt immer Dominaria und Yawgmoth. Und ich meine, Yawgmoth kommt ja auch von Dominaria, also insofern. Und das ist aber auch gleichzeitig was, was sie nicht zerstören werden. Mirrodin aufzugeben war, finde ich, eine super Idee, also dass sie diese Plane den Bösen gegeben haben. Aber es werden sie nicht mit ihrer Hauptplane machen. Da würde ich auch eher sagen, dass sie selbst so einen One-Shot wie New Capenna einfach opfern. Aber nicht Dominaria. Das, also dafür, das kann man auch nicht machen. Also es wäre natürlich irgendwie auch cool, aber man kann nicht sagen, die Wetterlichthelden sind gestorben dafür. Urza hat dafür gekämpft. So viele Leute haben dafür gekämpft, immer und immer wieder, und jetzt ist es weg.
Der Silex wird nochmal gezündet. Es kommt nochmal eine Eiszeit. Es kommt nochmal die Wetterlichtzeit.
Hör auf davon zu reden, dass New Capenna irgendwie completed wird. So, wenn da nicht,
nein, das wünsche ich mir,
wenn
auch
da nicht die Phyrexianer alle in Art Deco Outfits rumlaufen, aber dann werde ich das nicht geil, zulassen.
Wäre das nicht geil, cool, wenn das der neue geil, Look...
Aber es, wir wissen alle, dass nicht so wäre. Dann würden halt alle wieder aussehen mit Porzellantellern und so.
Ja, aber man könnte es ja kombinieren. Der neue Look wäre dann so Phyrexianer in den passenden, also Anzüge in den passenden Farben, blau, grün und weiß, mit so Gold, mit so Goldverzierungen und dann halt diese geilen Gesichtsmasken und so Fantasy-Tommy-Guns. Da wärst du doch total dabei.
New Capenna bleibt so, wie es jetzt ist. Da wird sich nichts daran ändern.
Halt, stopp.
Okay, wir wissen also nicht genau, was bei Dominaria United alles kommen wird, ne?
Aber nee, da haben wir einfach zu wenig Infos. Aber ich glaube, es wird trotzdem sehr artefaktlastig, eben durch die Phyrexianer. Und Double Masters 1 hat damals oft den Kritikpunkt bekommen, dass, ja, was ist denn das Thema? Es ist doppelte Rares, doppelte... Wer mal jemals dieses Set gespielt hat, gedraftet, im Sealed, dann weiß man, dass es Double Masters Thema Artefakte waren. Es war extrem Artefakt-heavy. Jeder Common-Archetyp hat irgendwas damit zu tun, jede Farbe. Grün war halt explizit, sie hat sehr viel Artefakt-Destruction bekommen, statt Removal-Pieces, was in dem Format eigentlich ein normaler Removal-Spell wurde auf einmal. Und ich glaube, so wird es auch weitergehen. Double Masters 2 wird ein weiteres Reprint-Set sein. Ich denke, es wird weiter Artefakt-heavy bleiben. Und ich persönlich mag diese Art von Reprint-Sets mehr als Timespell Remastered, so sehr ich auch Timespell Remastered mochte. Denn ein Problem, das ich eben oft mit diesen, das ich mit Reprints und Reprint-Sets an sich habe, ist halt, oder eine Sache, die ich sehr davon appreciate, sind diese 4 bis 6 Euro Karten, die dann nur noch 1 Euro kosten. Goblin Bombardments der Welt. Die halt danach halt so viel Printing bekommen, dass die mittleren Preise gar nicht zu den teuren werden. Weil oft fokussiert man bei solchen Reprint-Sets sich ja nur auf die obere Reihe, aber man merkt gar nicht, hey, welche Karten sind denn jetzt eigentlich günstig geworden und bleiben günstig, weil sie schon mal reprintet worden sind. Und das hat für mich zum Beispiel in Timespell Remastered so sehr gefehlt.
Ja, ich finde es wie teuer die ganze Sache dann wieder wird. Also das ist meine Spannung.
Ja, ich meine, bei Double Masters 1, die Boosters waren ja richtig teuer, glaube ich, die Booster-Packs. Also das war, ich habe mir einmal eins von denen gekauft, weil ich mir dachte so, hey, komm, gönnst du dir mal was. Da waren natürlich irgendwelche Müll-Rares drin, weil, ne, Murphy's Law und so. Ich bin so ein bisschen, okay, weiß nicht, Double Masters interessiert mich nicht extrem. Ich habe nicht vor, 30 Euro für einen Draft zu zahlen, habe ich einfach nicht vor, so. Aber, und es hat halt keine Story, die mich irgendwie hypen kann, vermutlich. Aber Modern Horizons 2 hat mich auch überhaupt nicht gehypt am Anfang des Jahres, und da waren einige der coolsten Kartendesigns drin in 2021. Deswegen bin ich da ganz offen, vielleicht, also ich gehe davon aus, dass Double Masters coole Karten und coole Kartendesigns und hoffentlich auch ein paar coole Reprints bringen wird. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch ein Tribal-Set. Also es könnte auch alles noch spannend werden.
Oder Artefakt-Tribal.
Artefakt-Tribal. Both. Aber ja, ich glaube halt einfach, ich bin eher glücklich, dass es existiert, als dass ich hyped bin. Und ich finde solche, das sind halt einfach eine Art Reprint-Sets, die ich halt dann dadurch sehr appreciate.
Ja, so kann man, da kann ich zupflichten.
Es darf leben.
Ja. Aber wo ich ein bisschen Ängste habe, das ist auch gleichzeitig das Set, für das ich dieses Jahr aber am meisten gehypt bin, es ist Brothers War. Und es, meine große Angst ist eben, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, für Leute, die denken, Ursa war ein Held oder Ursa war eine gute Person. Ursa wollte sich freiwillig Yagmoth anschließen, aber seine Kreation hat ihn getötet, dass es nicht macht. Das ist, was auf den originalen Phyrexia Arena abgetreten ist. Ursa ja. ist ein grundmiserabler Mensch. So ist Gix, so ist Mishra, so ist Yagmoth. Einer der interessanten Dinge am originalen Magic war nämlich, es gibt keine Guten. Ursa ist um 1 Prozentpunkt weniger böse als Mishra. Das ist etwa die Geschichte davon. Ursa opfert willentlich seine Leute, ja, damit er Ausreden hat, Nukes zu zünden und sonstiges. Ursa war ein Monster. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass das halt nicht so rüberkommt, dass viele der ursprünglichen Charaktere halt einfach ein Monster frisst das andere ist.
Jochen.
Ich bin auch, also ich möchte eigentlich nicht drüber nachdenken, wie das schief gehen kann, weil es wirklich, also als es enthüllt wurde, das war sofort mein Lieblingsset für 2022. Ich finde es cool, dass sie, also jetzt Zeitsprung hin oder her, dass sie sich halt um diesen Brothers War drehen wollen. Das heißt ja auch, dass es erstmal losgelöst sein wird, storytechnisch von den anderen Sachen. Das heißt, es ist ja schon passiert. Also wir wissen, was passieren wird, aber gerade solche Geschichten sind ja manchmal interessant, weil man die Details nicht kennt. Und gerade so Leute wie Ashnod, die es dann noch gibt, die sind halt, das ist ja ganz interessant, wie Freddy gesagt hat, zu sehen, wie in so einem sehr, wie soll ich sagen, es ist ja ein sehr oldschooliger Science-Fantasy-Konflikt, weil wenn man sich früher mal zum Beispiel so Pen and Papers anschaut, dann sind Magier eigentlich immer Arschlöcher. Und Magier sind halt, die sind halt nur deswegen nicht auf deiner Fahndungsliste, weil sie auch gegen Drachen kämpfen. Aber sonst würden die sagen, ja gut, das ist ein Dämon, wenn ich deine Macht kriegen kann, dann nehme ich mir die, dann habe ich ja danach Hörner, aber ist mir doch scheißegal. Sag, dass ich hässlich bin, dann zapp ich dich weg. Und so ungefähr sind ja auch alle Gestalten in Brothers War. Also das ist so, Tokasia ist nicht so. Also die Lehrmeisterin von Ursa und Mishra, aber die wird auch getötet, während sie sich streiten. Also die eine gute Person, die legen sie sofort um. Nicht absichtlich, aber da sieht man direkt eigentlich in welche, das mag ich sehr gern an dieser Hintergrundgeschichte. Und da bin ich bei Freddy, dass ich ein bisschen Angst habe, dass sie das vielleicht nicht so grim dark machen. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt endlich einen Mishra haben. Ich habe letztes Jahr vorausgesagt, dass der in Modern Horizons 2 kommt, da kam er nicht, weil ich nicht wusste, dass Brothers War kommt. Natürlich wird er dann in Brothers War kommen. Sonst esse ich den Besen oder die Hälfte von dem Besen, die Fritz bei seiner falschen Predikten.
Also ich meine, so man kann, also ich glaube, man kann sehr
Brothers War davon ohne ausgehen, einen der Brüder,
dass es einen Mishra geben wird.
Also, das wäre also, das wäre ja schlimm.
Das kann man davon ausgehen. Ich mache direkt eine zweite Prediction. Dieser Mishra wird nicht irgendwas mechanisch Ähnliches haben wie der vorherige. Der wird absolut Commander nutzbar sein, ohne irgendwelche same name as other card clauses. Es ist interessant. Ich habe nicht so viele Befürchtungen, was Brothers War angeht, auf Story-Ebene wie ihr beide. Ich bin aber nur so Schrödinger-hyped für dieses Set. Also ich bin so in so einem diffusen Zustand, wo ich noch nicht weiß, ob ich jetzt hyped bin oder nur so, ja, okay, wird schon okay sein. Weil ich jetzt nicht so der krasse Ultra-Fanatiker für diese alte Lore mit Brothers War bin. Also ich glaube, die ist cool, aber ich fand sie in meinem Leben noch nie cool genug, um mich jetzt wirklich tief damit zu beschäftigen. Immer wenn ich mich damit beschäftigt habe, war so, ah ja, ist eigentlich irgendwie schon ganz geil, so diese alte Magic-Lore, aber ich bin jetzt nie so eingetaucht. Und das ist nicht so, dass ich da irgendwie so total den Traum gehabt hätte, dass man dazu zurückkommt. Ich finde es aber eigentlich ganz geil, diese Idee, dass Magic so ein paar alte Storylines und Planes neu besucht und in neuen Sets baut und so. Und ich gehe davon aus, dass es ein absolut Top-Set wird mit coolen Karten. Meine eine große Befürchtung, die ich habe, ist, dass Mishra und Urza wieder so unglaublich dämlich overpowerte Karten werden, wie der Urza und der Yawgmoth, die ich einfach mittlerweile furchtbar langweilig finde. Also gerade Yawgmoth finde ich eine der langweiligsten Karten mittlerweile in ganz Magic, weil ich den einfach in jedem noch so tangentially irgendwie aristocratshaftigen Deck sehe und er einfach immer Games dominiert. Und ich meine, klar, es gibt natürlich einige Karten, die das tun. In Magic ist jetzt bei weitem nicht die einzige Karte mit einem Imba-Design. Aber ich hoffe einfach, dass sie jetzt nicht, also da ist es halt so, ja, Urza und Yawgmoth, natürlich muss die Karte total Banane sein, weil es ist ja Yawgmoth und es ist ja Urza. Also nein, du kannst auch einfach eine total witzige, coole, originelle Karte bauen, die irgendwie nicht ganz so broken ist. Und es ist immer noch eine coole Repräsentation von diesem unfassbar mächtigen Charakter. Die muss nicht auch noch in-game total absurd sein.
Und ich sage jetzt auch mal, was vielleicht kontrovers ist, aber weil seit Eldrazi hatten wir keine Designs mehr, die so stark waren wie Eldrazi. Seit Gristlebrand hatten wir keinen Dämon, der auch nur drankommt. Na gut, Razaketh vielleicht. Aber wieso kann man das halt einfach dann, wenn das so ein mächtiger Wizard ist, einen neuen CMC-Beast machen? An Magier, der halt, wenn man ihn schon pusht, dann macht man ihn halt auch einfach zu diesen übertriebenen ich bin größer eben. Als du bist.
Genau, statt, mach doch einfach statt, mal so einen absurden, ich bin der muss ja nicht modern dominating sein.
Ich bin 4 CMC Commander, der sofort all seine Mana zurückerstattet, weil ich eigentlich ein 0 CMC Commander bin und danach bin ich eine passive Rite of Gott, wie heißt es nochmal? Dass du die Dinger tappen kannst, Rite of
Ach du, Cryptolith Rite.
Cryptolith Rite, für Artefakte halt. So,
oder ja. Ein Zeitloch.
Das ist halt
mit
so.
Mit seiner aktivierten Fähigkeit, Jochen, die wir euch festgestellt haben.
So, wenn ich halt größer bin, dann darf ich halt auch mal der größte Mensch sein. Wie gesagt, meine Prediction ist halt eben, dass neue Story-Titbits zum Brothers Wars hinzukommen werden. Und ich denke eben vor allem, wenn meine Gigs-Theorie stimmt, oder Gigs-Theorie stimmen sollte, dass wir halt mehr von der Folter von Yawgmoth gegenüber Gigs sehen werden. Damit wir quasi die Rechtfertigung haben, weswegen sich Gigs dann trotzdem auflehnt. Jetzt mit New Phyrexia und so.
Ich habe übrigens noch eine Prediction, die besser ist als die mit Mishra. Titania wird es wieder eine geben. Denn die ist eine wichtige Figur, eine wichtige, größere Nebenfigur in Brothers War, weil das eigentlich so das Sinnbild dafür ist, wie Menschen, die einfach nur gierig und auf Fortschritt und Profit bedacht sind, halt sogar den Geist von Natur zerstören können. Also den tatsächlich existierenden Geist einer lebendigen Insel. Ja. Das ist ja so die Tragik von Titania und deswegen, also könnt ihr ruhig auch mal eine neue Karte gebrauchen. Ich meine, die alte ist cool, aber zwei Schaden.
Aber Brothers War ist definitiv ein Set, wo ich am Ende wahrscheinlich trotzdem kaufen werde, egal was es ist, weil ich einfach Bock habe. Aber jetzt sind wir fast
bei. Jetzt haben wir noch zwei Programmpunkte, ne, bevor wir zu unserem Fazit kommen.
Genau, wir haben noch zwei Programmpunkte. Und zwar.
Die wir relativ schnell abhaken können,
glaube ich. Ist Universes Beyond, 40k, Secret Lairs. Und meine Frage ist jetzt einfach nur, weil es wird wahrscheinlich noch mehr kommen in diesem Jahr. Was wir kennen, ist Fortnite, Secret Lair Fortnite, Secret Lair Street Fighter und Warhammer 40k. Da würde ich ganz gerne ganz kurz wissen, ob jemand von euch eine große Abneigung oder einen großen Hype auf irgendeinen von denen hatte.
Also ich muss sagen, Fortnite und Street Fighter kann kaufen, wer will. Das werde ich nicht machen. Das interessiert mich nicht. Das finde ich auch nicht zu Magic passend, aber so be it. Das muss man ja tatsächlich auch nicht kaufen. Ich bin mit Warhammer 40k, ich bin immer noch nicht. Also ich werde wahrscheinlich, das ist auch eine Prediction, ich werde am Ende des Jahres 2022 wahrscheinlich nicht der glühende Fan von Universes Beyond sein, aber wenn das in dem Zeitraum von Brothers War kommt, dann ist man zumindest irgendwie so bild- und lore-technisch ein bisschen drauf eingeschworen auf diese Science-Fantasy-Grimdark-Sache. Also dass halt irgendwie so gepanzerte Leute rumlaufen und dann kommt so eine Maschine, die aussieht wie ein Drache und frisst die auf. Heldritch. Das kann halt sowohl in Warhammer passieren, Warhammer 40k, als auch in Brothers War. Das heißt, da werde ich vielleicht, baut es die Dämme in meinem Kopf ab. Ich glaube aber nicht dran.
Also bei mir ist so, sehr, sehr viel haben wir dazu schon gesagt. Und zwar in den Folgen, die wir gemacht haben zu Universes Beyond. Das waren einige. Wir haben mal mit Henrik Ruhe und mal mit dem Maurice Weber eine gemacht und auch mal zu dritt eine. Ich habe leider gerade die Folgenzahlen nicht auswendig. Da hat sich an meinen Einschätzungen, die ich damals schon hatte, nicht so viel geändert. Ich glaube und hoffe, dass es mich nicht so stören wird, dass es das gibt. Bisher belastet es mich jetzt noch nicht so krass. Also ich glaube, ich kann das ganz gut ignorieren. Und ich find Warhammer ja schon cool, 40k. Also ich bin jetzt nicht so krass drin wie jetzt andere Leute, wie du zum Beispiel, Freddy, oder eigentlich beide von euch. Aber ich mag die Ästhetik und so die Idee, sich diese Precons zu kaufen und dann wirklich so ein Magic-Spiel im Warhammer-Universe zu machen, finde ich schon cool. Aber dann ein bisschen bin ich zu sehr Vortos, dass es mich dann halt doch stresst, wenn ich eben hier meinen, wie gesagt, meinen Jeskai-Kung-Fu-Meister habe und der andere hat einen Bolter. So, was will der dann mit seinem Kung-Fu? Das macht einfach dann einfach, das ist dann alles umsonst so. Dann brauche ich keinen Drachen mehr, wenn der andere irgendeinen Exterminatus oder sowas auf die Welt abwirft. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, ich persönlich versuche schon immer auf eine Art und Weise Magic Decks zu bauen und nehme da auch Power Downgrades in Kauf, dass ich eben möglichst wenig versuche, mich abhängig zu machen von Staples. Aber es gibt schon manche Karten, die einfach Staples sind. Also zum Beispiel Heroic Intervention in Grün ist halt eine sehr gute Karte. Und wenn du ein kreaturenbasiertes Deck spielst, dann bist du sowieso in meiner Meta zumindest den Control-Decks gegenüber so ein bisschen am kürzeren Hebel. Und du musst wirklich alle Tools nutzen, die du kriegen kannst. Und Heroic Intervention ist eins der besten Tools, um kreaturenbasierte Strategien ein bisschen mehr resilient zu machen. Und wenn es halt sowas Äquivalentes gibt, und das ist dann aber irgendwie so, ja, irgendwie der Segen des Gott-Imperators und auf der Artwork sind ein Haufen Space Marines und so, und ich dann keine, also das ist dann halt, das wird dann so, dann werde ich das halt in mein Deck nehmen müssen so, und da würde ich mir dann wahrscheinlich schon überlegen, ob ich mir irgendwie ein Proxy baue oder die Artwork, irgendwie eine alternative Artwork drüber mache mit einem Alter Sleeve oder sowas in der Art, was es da alles gibt, weil ich kann noch nicht abschätzen, wie ich mich dann damit fühlen werde, irgendwie das Bolter- oder Flammenwerfer-Equipment in meinem Deck zu haben. Ich bin jetzt nicht der größte Flavor-Fanatic, aber eigentlich so ein bisschen irgendwie halbwegs ein zusammenhängendes Feeling von dem Multiversum will ich schon haben.
Ja. Ich werde mir halt zu 100% so, ich bin riesen 40k-Fan, ich bin auch ein riesen Fighting-Game-Spieler, aber meine Meinungen über Street Fighter und 40k Warhammer könnten nicht anders sein. Ich werde mir zu 10.000% nämlich das Street Fighter Secret Lair holen. Neue Artwork mit Chun-Li, das haben wir bereits gesehen, und zum Beispiel dein Jeskai Master, der hätte vielleicht Bock, gegen Chun-Li zu kämpfen. Weißt du, weil in gewisser Weise mit magischen Kräften, so gibt es ja auch in diesem Street Fighter-Universum, das finde ich passt sehr gut rein. In vor allem diesen komischerweise voll in Khans of Tarkir, ich weiß nicht wieso. Da kann ich sehr viele Charaktere sehen. Aber, und das habe ich auch sogar schon den Wizards Employee ins Gesicht gesagt, als ich gesehen habe, dass Manios Khalgar der große Face war von Warhammer 40k Precon, was sie als allererstes angekündigt haben, ist halt bei mir sofort ins Kopf gekommen, okay, es wird so Surface-Level sein, dass ich eigentlich kein Interesse dran habe. Also, weil Manius Khalgar ist ein Charakter.
Also dir ist Warhammer 40k Commander Decks einfach zu casual.
Ich war gehypt darauf. Und also die Sekunde, als sie Manius Khalgar als Face Commander angekündigt haben für die Space Marines. Weil für Leute, die nicht Manius Khalgar nicht kennen.
Ja, für mich, ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. Für mich klingt es so, als ob du eine total obskure Persönlichkeit aus
Warhammer. Nein, das ist die Persönlichkeit aus Ultra. Also, das ist die Person, die quasi für 10 Jahre lang die Ultramarines angeführt haben. Und das sind ja die man sieht, die ganzen in Blau. Die ganzen
Space Marines in Blau. Ist nicht der Casual-Typ von den Space Marines, den jeder kennt, der, wie heißt der, Gabriel Angelos oder so, von Warhammer, nee, von dem Strategiespiel?
Seit den Spielen ist es, ja. Gabriel Angelos ist es für Videospiel-Fans.
Den kennt sogar ich.
Ja, und die, ich würde Manius Khalgar, vielleicht überschätzt du den ein bisschen, aber auf jeden Fall die Ultramarines. Die blauen. Man weiß normalerweise bei Warhammer 40k, es gibt diese blauen Space Marines und die kämpfen gegen irgendwen.
Ja,
das sind halt alles abgebildet. Das ist der Chef von denen.
Und für mich war das so eine allergische Reaktion mit Manius Khalgar, als ich den gesehen habe. So, oh, das jetzt so, ich habe einfach da ein bisschen Vertrauen verloren, so, dass sie halt keine schönen Deep Cuts machen werden, sondern halt einfach komplett a Surface-Level-Set wird. Während ich halt das Artwork von Chun-Li sehe und denke mir, die Frau lebt auf Takir, denk ich mir bei Manius Kalger, oh nein, das ist einfach weder Warhammer noch Magic im Artwork. Und es ist Manius Kalger, den ich eh Gott habe mich selig, aber den Kerl, den will ich abtreiben. Das ist einer der schlimmsten Charaktere in dieser ganzen 40K-Universum und ich hasse ihn so sehr.
Gut, dann würde ich sagen, ist das ein mächtiges Schlusswort zu dieser ganzen Universes Beyond-Sache. Ich weiß nicht, wie viel wir dazu noch sagen wollen. Wir haben sehr, sehr viel bereits gesagt. Wir werden unfassbar viel noch nächstes Jahr dazu sagen, weil es wird dann wirklich in Magic ankommen und das Herr-der-Ringe-Set steht dann in 2023 im Haus. All das wird Magic verändern, aber da kommen wir gleich nochmal im Fazit vielleicht darauf zurück. Weil einen kleinen Release haben wir noch, ein kleines gallisches Dorf, nämlich Jumpstart 2022, was es auch geben wird nächstes Jahr. Und Jumpstart war ja so eigentlich ein cooler Release letztes Jahr, aber dann genau irgendwie in dieser Pandemie-Phase, dann mit Lieferschwierigkeiten, man hat die Karten nicht bekommen, auf Arena leider vom Gameplay her irgendwie dann doch relativ eintönig, fand ich. Also damals habe ich noch Arena gespielt, spiele ich seit einer ganzen Weile schon nicht mehr, aber ich habe das so in Erinnerung, dass das so ein bisschen boring war. Gleichzeitig aber coole Legenden. Ich habe mir gerade Naeth gebaut vor ein paar Tagen und unglaublich schöne Basic Lands. Also die Basic Lands, ich habe sie mir heute nochmal angeguckt, weil ich auf Twitter bei Tasty MTG die nominiert habe für den Goldenen Tasty oder zumindest mal genannt hat, das als Artwork, die mir sehr gut gefallen hat. Wunderschön. Und ich glaube, mit Jumpstart kann man nicht viel falsch machen, oder? Also das wird, glaube ich, ein solider Release werden. Ich sehe da nicht irgendwas, was ich da kritisch sehen kann dran. Ich glaube, das macht Spaß so. Ich kann mir vorstellen, mein kleiner Patensohn ist jetzt in der 6. Klasse, spielt ein bisschen Magic. Das ist halt genauso der, mit dem würde ich mir ein paar Jumpstart-Packs kaufen, ein paar Jumpstart-Runden spielen. Und am Ende kriegt man vielleicht ein paar coole Designs für Commander und ein paar hübsche Basic Lands. Und was will man mehr von so einem Side-Project?
Naja, man will nicht Allosaurus Shepherd haben, einen zweiten. Weil das war ja, weil die Allokation war halt von manchen dieser super seltenen Karten war halt. Also es gibt, glaube ich, mehr.
Also alles unter der Prämisse, dass diesmal der Supply größer sein wird als das letzte Mal.
Ja, aber ich meine, auch mit den Nachlieferungen von vom originalen Jumpstart war ja das Problem. Es gibt mehr Abu-Duels, als es Allosaurus Shepherd gibt. Es gibt mehr Gaia's Cradle, als es Allosaurus Shepherd gibt. Und man braucht ja zum Beispiel für Legacy 4 von den Teilen. Deswegen ist es ja, glaube ich, schon fast eine 80 oder 90 Euro Karte. Ich kann es halt schlecht sagen, weil manche der Karten sind halt so extrem selten aus diesem Set und gleichzeitig so pushed, dass ja, weiß nicht. Ich glaube, Shepard war das große Problem, weil es war nämlich eine neue Karte und eine Mythic, die dann in einer von drei Konfigurationen kommen konnte. Und ich weiß nicht mal, auch wenn man jetzt das Doppelte an Supply hätte, dann wäre das immer noch eine 70, 80 Euro Karte. Und die halt gleichzeitig einfach für viele Decks Muss ist.
Also ja, das ist interessant. Ich meine, wir können gleich nochmal im Fazit auf das zurückkommen. Jochen, hast du nochmal, also zu dieser allgemein, das ist ja so, glaube ich, ein größerer Trend, dass es mehr so super, super Rare-Karten geben wird. Entweder in Form von besonderen Secret-Layer-artigen Super-Skins, wie jetzt irgendwie so die siebte geheime Farbe von dieser Ogre-Legende in Neon Dynasty oder sowas. Ja. Oder halt sowas wie Jumpstart. Aber vielleicht nochmal zum Jumpstart-Produkt selber, Jochen. Hast du noch was oder gehen wir zum Fazit?
Ich verbinde da nur ganz kurz. Also für mich ist es ein sehr hoffnungstragendes Set, weil ich eigentlich mit Jumpstart verbinde und damit, also ich verbinde die gleiche Hoffnung mit diesem Set wie für mich als Mensch. Ich möchte einfach, das kommt ja irgendwann dann Ende 2022, da möchte ich, dass es nicht mehr in eine Pandemie reinballert und man es deswegen dann nicht spielen und nicht kriegen kann. Und gleichzeitig möchte ich halt auch die Person sein, die nicht mehr in einer Pandemie festsitzt und das blöde Jumpstart spielen kann. Und dann ist mir in dem ersten Moment auch egal, wie viele Allosaurus-Shepherds da drin sind. Natürlich hast du aber recht, Freddy. Es ist beknackt, wenn sie das wieder nicht hinkriegen mit der Lieferung. Und dann sind da drei Karten drin, die einfach direkt in die Kostenhölle fahren.
Ich glaube auch nett, dass sie nochmal so einen Fehler machen wie Allosaurus Shepard, muss ich sagen. Also da glaube ich an Watsi, und wenn sie ihn reprinten darin, das wäre schon mal ein Vorteil. Aber Jumpstart bis jetzt, ich habe es auch in echt schon gespielt wegen meinem Bruder. Sehr cool. Also Jumpstart an sich als Produkt kann man echt nichts dagegen sagen. War auch in der Pandemie cool, weil man das Ding einfach mitnehmen konnte und sagen konnte, hey, hast du schon mal Magic gespielt? Nein. Ja, nein, ich kann es da erklären. Bam. Hinwerfen. Ja. Und mein Bruder zielt seine 8. Rise of the Dark Realms raus. Gefühlt. Außerdem, okay. Außerdem haben wir noch irgendwelche Predictions, die wir noch machen wollten, aber nicht reinbekommen haben.
Ah, das ist eine gute Frage. Wir können jetzt mal zum Fazit gehen, nochmal über das Jahr als Ganzes reden und dann gucken, ob es noch Predictions gibt, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Ich kann nur so als einen Satz sagen, was das gesamte Jahr angeht. Ich glaube, dass es sehr cool wird. Ich bin ziemlich, ziemlich positiv eingestellt für dieses nächste Jahr. Ich bin wesentlich neugieriger, als ich am Anfang von 21 war mit Innistrad und all diesen Sets, die irgendwie mich nicht so enorm interessiert haben und mich dann positiv überrascht haben. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde, aber ich glaube, so rein vom Flavor und rein von dem Weltbuilding her, das außergewöhnlichste Jahr in der Geschichte von Magic, ich denke, das kann man jetzt schon sagen, und es wird die Geschichte zeigen, ob das was Gutes ist oder was nicht so Gutes. Das sehen wir in einem Jahr.
Jochen?
Ich bin immer noch, also es macht immer Spaß mit euch über das kommende Jahr zu reden, da hat man auch viel mehr Lust gleich auf alle Sets. Ich bin trotzdem nicht so mega hyped, abseits von jetzt Commander Legends, weil es Commander Legends ist und eben Brothers War. Trotzdem habe ich jetzt auch so während der Folge so ein bisschen mehr Lust drauf gekriegt. Aber ich glaube, ich werde das Jahr 2022, was Magic angeht, einfach, also so was jetzt meine generelle Erwartungshaltung angeht, einfach relativ entspannt angehen. Dann kann ich immer noch mit gebrochenem Herzen aus dem Jahr gehen, wenn sie Brothers War versauen.
Das ist ein guter Modus.
Ja, also ich wirke zwar wahrscheinlich in dieser Folge wahrscheinlich sehr zynisch gegenüber 2022 und auch sehr negativ, aber das liegt gar nicht so sehr daran, dass ich denke, dass das ein schlechtes Jahr wird. Ich denke im Gegenteil. Viele der Sets werden wahrscheinlich sehr cool, insbesondere mit den Track Records, die ja Watsi in letzter Zeit mit Drafts hatte. Der einzig große schlechte Draft im letzten Jahr war Adventures of Forgotten Realms. Das, glaube ich, war so das einzige Set, wo ich halt nicht mehr draften möchte. Aber ein Grund ist halt, es gibt für mich zu sehr Produkte, die so in diesen Medium-Bereich fallen, die halt für mich weder große Emotionen in eine oder andere Richtung auslösen dieses Jahr. Also zum Beispiel so Commander Legends Baldur's Gate ist halt, ich kann halt nicht mehr dazu sagen als interessant, ich schaue es mal an, aber ich bin jetzt nicht wirklich so hyped. Oder halt für die Sets, wo ich vielleicht gehypt wäre, Streets of New Capenna, habe ich halt jetzt leider den Referenzpunkt Kaltheim, der mich halt wegen diesen einen Aspekt sehr enttäuscht hat, plus Crime City, habe ich halt diese Geschichte mit Watsi, dass die das nie so ganz hinbekommen haben. Aber ich finde es trotzdem ein cooles, aber ich denke, es wird ein cooles Jahr, und vor allem am Ende. Vor allem das Ende ist so das, worauf ich mich freue, auf Dominaria United, auf den Brothers War, auch auf vielleicht mal Commander Legends in echt wieder zu draften. Ich habe auf jeden Fall, ich freue mich mehr aufs Ende als den Anfang.
Ich glaube, das sind gute Schlussworte. Ich habe jetzt gerade in meiner Liste geguckt. Ich habe eigentlich alle meine Predictions genannt. Ich habe noch die Hoffnung, dass wir eine Preview-Karte wieder kriegen als Commander Compass im Laufe des Jahres irgendwann. Und ich möchte noch mal sagen, Year of Tribal, ich unterfüttere diese Vorhersage jetzt noch damit, dass es in Kamigawa Samurai und Ninjas geben wird, in New Capenna Demons und dass Phyrexian als Kreaturentyp zurückkommen wird oder häufiger eine Erscheinung machen wird. Ich sehe da was im Busch, Freddy. Ich sehe da was
dann
im Busch.
Dann haben wir einen neuen Fight, denn es ist zwar von meinem Bruder geklaut, aber ich sag Year of Artifacts. Mit Double Masters, den Ende, ja. Dann schauen wir mal, was am Ende mehr übersticht. Artefakte oder Tribals.
Year of Artifacts, jetzt mal ganz ehrlich, also das macht ja eigentlich Sinn, weil alle, also ne, Neon Dynasty und Brothers War und so weiter.
Auch Capenna.
Und sie wollen alles, ja, mehr Cross-Block-Synergy machen und so weiter, aber das die letzten Male, wenn Wizards irgendwas mit Artefakten gemacht hat, ist es eigentlich immer ziemlich in die Hose gegangen.
Ich liebe auch immer noch, dass der Ursas-Block als Artefakt-Block in Geschichte eingeht, wenn es ein Enchantment-Block war.
Jochen, hast du noch letzte Predictions?
Ich glaube, ich habe alle meine abgehakt.
Ich habe noch zwei.
Ich habe nicht genügend Bildschirme für all meine Sachen. Ich glaube aber, dass ich alles habe. Year of Tribal hatte ich ja auch noch mehr aufgeschrieben. Da sage ich einfach, ja, das passiert, denn ich sage das jetzt einfach so lang, bis es stimmt.
Okay, so, hier sind nämlich noch meine zwei Predictions. Erstens, wir werden einen Teaser dieses Jahr bekommen für die Sets nächstes Jahr und wir werden Return to Ravnica machen, denn in den Boom-Comics ist das nämlich gerade sehr prävalent und Marit Lars will sich Wizards nicht entgehen lassen und aktuell, falls jemand nicht weiß, was in den Boom-Comics passiert, Marit Lars kommt auf Ravnica. Das ist confirmed und Tezzeret ist dahinter. Ha, was haben wir dieses Jahr? Ein Haufen Tezzeret-Teaser irgendwie, wenn man sich überlegt. Deswegen sage ich, wir bekommen einen Teaser für
übernächstes Jahr. Also du machst jetzt schon eine Prediction für 23.
Aber das muss ich jetzt machen, weil dieses Jahr kommt die Announcement, dass es nächstes Jahr kommt.
Verstehe.
Und
ich glaube,
wichtiger ist noch die letzte Prediction, ich bringe Jochen dazu, schwarz zu spielen.
Die kann ich ja aktiv verhindern, Freddy.
Oh, ich bring dich dazu.
Ich würde gerne mit dir eine Wette eingehen, Freddy.
Ich guilt-trippe dich. Ich baue dir ein Deck und schick's dir und guilt-trippe dich.
Das geht nicht. Man könnte mir auch 10.000 Euro schicken, um mich für eine bestimmte Sache zu bestechen. Ja. Dann würde ich die nehmen und einfach nie was in die Richtung machen.
Ich schaff's.
Das wird schwierig.
Ich werde schaffen, dass du schwarz spielst dieses Jahr.
Glaube ich nicht.
Ihr lieben Leute da draußen, an den Smartphones, an den Radioabspielgeräten, an den Laptops, wo ihr auf YouTube seid, um unsere Folge anzuhören oder eben über Spotify und so weiter unseren Podcast hört. Ich habe das Gerücht vernommen, dass man jetzt auf Spotify auch Bewertungen abgeben kann für Podcasts. Ich habe das noch nicht überprüft, aber wenn dem so sein sollte, dann macht das. Geht auf Spotify, weil wir wissen, ganz, ganz, ganz viele von euch hören uns dort. Und gebt uns eine Bewertung ab, gebt uns die 5 Sterne und vor allem, wenn ihr jetzt auf YouTube seid, jetzt nochmal der letzte Call to Action, schreibt doch nochmal wirklich eure Prediction für das kommende Jahr oder roastet uns ein bisschen, wenn ihr findet, wir haben unglaublich großen Quatsch geredet oder wenn ihr der Meinung seid, die Hot Takes heute waren alle eher so lauwarm, so krass interessant und spannend war das gar nicht, was wir predicted haben, dann lasst uns auch das wissen. Das könnt ihr uns auch direkt wissen lassen am Discord-Server. Den Link dazu findet ihr auf unserer Anchor-Seite. Ihr findet den unten in der Videobeschreibung. Ihr findet ihn mittlerweile nicht mehr auf Twitter, weil wir nicht mehr so viel Platz haben in der Bio. Auf Twitter findet ihr uns aber @edh_kompass. Jochen weiß das, wie immer. Und dort findet ihr dann wiederum den Link, mit dem ihr zurück auf YouTube kommen könnt und dann über YouTube in den Discord-Server. Und wenn euch das alles verwirrt, dann keine Panik. Der Release-Schedule von Wizards ist noch verwirrender und uns stehen spannende Zeiten bevor. Wir müssen irgendwann nochmal eine Folge machen über allgemeine Zukunftspredictions, in welche Richtung Magic sich entwickelt. Wir haben jetzt gar nicht mehr darüber geredet, mit diesen super Rare-Karten und so weiter und so weiter. Es ist eine spannende Zeit, am Leben zu sein. Und wir wünschen euch, dass ihr super gut rübergerutscht seid ins neue Jahr, dass das neue Jahr für euch so toll und gut losgeht wie für uns hier beim Commander Kompass. Wir haben natürlich wie immer Pläne. Es gibt auch noch mehr YouTube-Content, der so ein bisschen in der Mache ist. Immer so ein bisschen so eine Zeitfrage, wie wir das alles hinkriegen. Wenn ihr anderes Feedback habt, andere Wünsche, die Kanäle habe ich jetzt schon dreimal gesagt, let us know. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche in alter Frische und ab jetzt wieder ohne Pause bis zum Sommer. Zumindest nicht eingeplant.
Wenn eine Pause kommt, dann ist Fritz schuld.
Peace, peace.
Ciao.
Ciao.
Take it easy. Ciao, macht's gut. Bleibt geschmeidig.